Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi fordert Sozialhilfe bis Juni 2024. Indonesien Präsident eröffnete Umsetzung der Präsidentenanweisung für die regionale Straßen Muntilan, Keningar, Suko, Makmur. Verwendung von B35 Biokraftstoff steht im Einklang mit der Mission des Landes, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Indonesische Jugendliche besuchen Japan im Rahmen des Genesis-Programms. Minister für Kommunikation und Information ruft dazu auf, sich bei der Wahl 2024 gegen Falschmeldungen zu wehren. Der indonesische Botschafter erinnerte der Überseewahlausschuss daran, sicherzustellen, dass die Wahlen in Malaysia reibungslos verlaufen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo besuchte am Montag, den 22. Januar 2024, in Begleitung von First Lady Iriana das Fußballfeld Klumpit Tingkir in der Stadt Salatiga, Central Java. Zitiert von Tempo vom 22. Januar 2024 überwächten der Präsident die Verteilung von Nahrungsmitteln, Sozialhilfe, der Reisversorgung der Regierung, die gut angenommen wurde. Präsident Joko Widodo sagte, dass diese Hilfe bis März 2024 bereitgestellt werde. Der Präsident hofft, dass die Regierung bis Juni nächsten Jahres weiterhin ähnliche Hilfe gemäß den Bedingungen des Staatsetat APBN bemüht sein wird. Nach der Überwachung der Verteilung der Sozialhilfe werden der Präsident und seine Delegation dann eine Überprüfung und Einweihung der Infrastruktur und Übergabe von Landrechtsbescheinigungen an die Bevölkerung durchführen. Während seines Besuchs in Zentraljava eröffnete Präsident Joko Widodo am Montag, den 22. Januar, auch die Umsetzung der Präsidentenanweisung für die regionalen Straßen Muntilan, Keningar, Sukomakmur und Petung Pakis im Bezirk Magelang. Dieser Straßenabschnitt ist der Evakuierungszugang des Berges Merapi. Bei dieser Gelegenheit sagte der Präsident, dass die Straßen aus Betonmaterial gebaut wurden, weil viele große Lastwagen über die Straße fahren. Der Präsident hofft, dass die gebauten Straßen von Dauer noch lange sein werden. wird mehrere weitere Straßenabschnitte in Zentraljava überprüfen. Die Gesamtkosten des Straßenbaus in Magelang betragen 31,9 Milliarden Rupiah. Die Gesamtlänge der Straße beträgt 18,2 Kilometer. Der Leiter der Forschungszentrum für Energieumwandlung und Einsparung der Nationalen Forschungs- und Innovationsagentur BRIN, Chuk Supriyadi Alinandar, sagte, dass die Verwendung von B35 Biokraftstoff im Einklang mit der Mission des Landes stehe, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und das Ziel Net Zero Emission NZE im Jahr 2060 zu erreichen. Chuk Supriyadi erklärte, zitiert von Antara am Montag, den 22. Januar, dass B35 eine Mischung aus Biokraftstoff auf Palmölbasis sei, nämlich Fettsäure-Methylester, FAME. Der Palmölgehalt beträgt 35%, während die anderen 65% Dieselkraftstoff sind. Er hofft, dass diese Umsetzung Palmöl in Indonesien fördern und umfassende Vorteile für die Volkswirtschaft und insbesondere für Landwirte bieten kann, indem die Preise für Rohpalmöl CPO stabiler bleiben. Darüber hinaus kann die Umsetzung von B35 die Ausbreitung des Baus von CPO-Verarbeitungsfabriken für Biodiesel fördern. 9 indonesische Jugendliche aus mehreren islamischen Organisationen und Institutionen werden von der japanischen Regierung eingeladen, am Genesis-Programm teilzunehmen. Genesis ist die Abkürzung von dem Japanisch-Ostasiatischen Austauschnetzwerk für Studenten und Jugendliche. Sie gehören zu der Welle der Friedenskonsolidierung. Sie kommen von der Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, der Istiqlal Moschee und der staatlichen islamischen Universität Syarif Hidayatullah. Japans stellvertretender Botschafter in Indonesien, Katsuro Nagai, sagte bei ihrer Abreise am Montag, den 22. Januar, dass die Teilnehmer die Möglichkeit hätten, mehrere interessante Orte im Zusammenhang mit der islamischen Kultur und historischen Orten in Japan zu besuchen.
They have a chance to visit one of the
Sie haben die Gelegenheit, Moscheen und islamische Kulturzentren in Tokio zu besuchen. Und wie gesagt, der Hochpunkt ihres Besuchs war die Gastfamilie in Nagasaki. Die Teilnehmer werden voraussichtlich am Dienstagmorgen, 23. Januar, in Japan eintreffen und bis zum 30. Januar 2024 an diesem Programm teilnehmen. Genesis ist ein jährliches japanisches Regierungsprogramm, das darauf abzielt, die japanische Gesellschaft, Kultur und technologischen Fortschritte in allen Aspekten vorzustellen. Der stellvertretende Botschafter Japans in Indonesien hofft auch, dass die Teilnehmer durch die Teilnahme an diesem Programm eine aktive Rolle als Brücke bei der Stärkung der Freundschaft zwischen Japan und Indonesien spielen können. Indonesiens Minister für Kommunikation und Information Budi Arisetyadi rief die Jugendlichen auf, den auf verschiedenen Sozialmedienplattformen kursierenden Falschmeldungen zur Wahl 2024 entgegenzuwirken. Als Minister Budi Ari am Montag, den 21. Januar, in Palembang Redner zur friedlichen Wahlsozialisierung 2024 war, sagte er, dass man als unerfahrener Wähler in der Lage sein müsse, alle Formen von Informationschaos zu vermeiden, nämlich Falschmeldungen, Verleumdungen, Hassreden und die Herabwürdigung der Würde einer Person. Laut Budi Ari müssen wir uns vor der Ausbreitung eines Informationschaos in Acht nehmen, da in vielen Ländern im Jahr 2024 Wahlen abgehalten werden. Budi Ari sagte weiter, dass die Informationen vor der Verbreitung gefiltert werden müssen, um Falschmeldungen vorzubeugen. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Indonesien in Malaysia, Herr Mono, erinnerte der Überseewahlausschuss PPLN in Kuala Lumpur daran, sicherzustellen, dass die Parlamentswahlen 2024 in Malaysia am 11. Februar reibungslos verlaufen. Botschafter Herr Mono sagte am Montag, den 21. Januar, dass die Durchführung der indonesischen Präsidentschaft und Parlamentswahlen 2024 in Malaysia aufgrund der großen Anzahl ständiger ausländischer Wählerlisten schon immer Anlass zur Sorge gegeben habe. Es ist bekannt, dass der Überseewahlausschuss in Kuala Lumpur den Wahltag in Malaysia auf Sonntag, den 11. Februar 2024 festgelegt hat. Der Plan sieht vor, 223 Wahllokale für die 222.945 Personen auf der ständigen Wählerliste bereitzustellen. Das Wahlzentrum befindet sich im World Trade Center in Kuala Lumpur. Er fuhr fort, dass die Botschaft bisher die Leistung des Übersee- und der Wahlaufsichtsbehörde in Kuala Lumpur überwacht habe, um sicherzustellen, dass die Indonesian Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2024 in Malaysia gemäß dem Zeitplan der Indonesian Generalwahlkommission durchgeführt werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.049 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.029,600 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.645,500 Rupiah. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 26 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 85%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Ihr Kommentar hat heute das Thema zweite Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten. Die zweite Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten, die Teil der Wahl 2025 in der vierten Präsidentschaftswahlsdebatte ist, fand am Sonntag, den 21. Januar 2025 im Jakarta Convention Center statt. Diese vierte Debatte besteht aus sechs Abschnitten gemäß den von der Wahlkommission KPU festgelegten Regeln. Diese zweite Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten war der erste und letzte Auftritt von drei Vizepräsidentschaftskandidaten, nämlich Mohaimin Iskandar mit der Serie Nummer 1, Gibran Rakabuming Raka mit der Serie Nummer 2 und Mahfud MD mit der Serie Nummer 3. Das Thema der zweiten Vizepräsidentschaftsdebatte wird sich dieses Mal nachhaltige Entwicklung, natürliche und mineralische Ressourcen, Umwelt, Energie, Ernährung, Agrarangelegenheiten sowie indigene und dörfliche Gemeinschaften. Dieses Thema ist angesichts der weltweiten Klimasituation, die Veränderungen erfährt und das Überleben der Menschheit in verschiedenen Teilen der Welt, darunter auch in Indonesien, bedroht, sehr wichtig geworden. Es geht direkt um die Ernährungssicherheit, die Landwirtschaft und die Lebensqualität der Menschen und darum, wie mit den natürlichen Ressourcen und der Umwelt klüger und klüger umgegangen werden kann. Die zweite Debatte, die am Sonntagabend, den 21. Januar stattfand, befasste sich mit Bergbau, insbesondere Nickel und seinen Derivaten, der Verwaltung von Landrechten und der Grünflation. Jeder Vize-Präsidentschaftskandidat erklärt die Ideen und Richtlinien, die verfolgt werden, wenn er später zur Person Nummer 2 in Indonesien gewählt wurde. Das von einem der Vizepräsidentschaftskandidaten in einer gestrigen Debatte angesprochene Thema der Grünfraktion, das Gegenstand einer öffentlichen Diskussion wurde, hat etwas Interessantes. Es stellt sich heraus, dass sich das Problem der Grünfraktion in Indonesien von dem im Ausland unterscheidet. In Indonesien geht es bei der Grünflation tendenziell grüne Rohstoffe, nämlich Lebensmittel. Allerdings wurde die Grünflation im Ausland durch einen Anstieg der Güter im Zusammenhang mit der grünen Wende ausgelöst. Mohaimin Iskandar betonte die Bedeutung der Ethik bei jeder politischen Entscheidungsfindung, insbesondere wenn es das Leben vieler Menschen geht. Unterdessen erklärte Gibran Rakabuming Raka, dass alle Investorengenehmigungen widerrufen würde, wenn sie herausstellen würde, dass sie gegen die Vorschriften zu natürlichen Ressourcen und zum Umweltschutz verstoßen. Unterdessen erklärte Mahfud MD, dass sie alle Aktivitäten auf den Artikel in der Verfassung von 1945 beziehen müssen, der besagt, dass das gesamte Potenzial in Indonesien zum Wohle der Menschen genutzt wird und es immer noch schwache Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Verstöße gegen natürliche Ressourcen und die Umwelt gibt. Welche Versprechen, Ideen, Vorschläge und Neuerungen auch immer die Vizepräsidentschaftskandidaten vorlegen. Erwarten wir sie nach der Amtseinführung im Oktober 2024. Gerade über die ersten 100 Arbeitstage wird oft viel gesprochen. Alle Vizepräsidentschaftskandidaten verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Abgesehen davon hat jeder Vizepräsidentschaftskandidat Stärken und Schwächen, auf die es sich zu achten lohnt. Insbesondere seine Erfolgsbilanz in früheren Führungspositionen. Den letzten Umfrageergebnissen zufolge schwankte die Wahlbarkeit der drei Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftskandidaten entsprechend ihrem Erfolg in der Präsidentschaftswahldebatte. Die vierte Präsidentschaftswahldebatte oder zweite die Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten ist eine entscheidende Phase im Wahlkampf, insbesondere für die Vizepräsidentschaftskandidaten, da sie für sie die letzte Gelegenheit ist, vor dem Wahltag am 14. Februar 2024 öffentliche Sympathie zu gewinnen. Das war der Kommentar. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 23. Januar. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem patriotischen Tag Gorontalo. Der Gorontalo Proklamationstag ist für das Gorontalo Volk ein historischer Moment, um die Unabhängigkeit in Nissen zu verkünden. Diese Proklamation wurde genau 3 Jahre früher als die Unabhängigkeitserklärung Indonesiens in Jakarta im Jahr 1945 von Soekarno und Mohatta umgesetzt. Die Unabhängigkeitserklärung von Gorontalo wurde von Nani Wartabone vorgelesen und von Kusno Danupoyo begleitet. Beide sind bei den Einwohnern von Gorontalo als Ditunggal aus dem Land Sulawesi bekannt. Die Unabhängigkeitserklärung fand im Hof des Postamtes von Gorontalo statt, gefolgt vom Hissen der rot-weißen Flagge gegen 10 Uhr Ortszeit und dem Singen des Liedes Indonesia Raya. Wir kommen zum 23. Januar 1947, der Geburt von Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri wurde am 23. Januar 1947 in Yogyakarta geboren. Sie war die 5. Präsidentin Indonesiens, die vom 23. Juli 2001 bis zum 20. Oktober 2004 amtierte. Megawati war die erste Präsidentin in Nissens und die Tochter des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno. Am 20. September 2004 verlor er im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl 2004 die Stimme gegen Susilo Bambang Yudhoyono. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen des ersten Tages der Philippinischen Republik. Der erste Tag der Philippinischen Republik oder in Tagalog-Sprache Araw ng Republika ng Pilipino genannt, ist ein jährlicher Arbeitsfeiertag auf den Philippinen, der am 23. Januar stattfand. Diese jährliche Gedenkfeier wurde am 5. April 2018 von Präsident Rodrigo Duterte ins Leben gerufen. Dieser Tag wurde zum Gedenken des Jahrestages der Proklamation der ersten Philippinischen Republik, auch bekannt als Malolos Republik, durch den Revolutionsgeneral Emilio Aguinaldo am 23. Januar 1899 in Malolos, Bulacan, in Sribon, gerufen. Diese Gedenkfeier ist für das philippinische Volk ein besonderer Tag, an dem die nationale Freiheit und der Mut gefeiert werden. das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Industrieministerium ermutigt die Fleischverarbeitende Industrie sich weiter zu entwickeln. Indonesiens Industrieministerium fördert die Steigerung des Potenzials der fleischverarbeitenden Industrie. Eine davon ist die Formulierung von Richtlinien, die dazu beitragen können, dass diese Branche wächst und erhalten bleibt. Dies brachte der Generaldirektor für Agrarindustrie im Industrieministerium Putu Yuli Ardika in seiner Rede auf der Nationalkonferenz der Nationalen Fleischprozessor-Assoziation Indonesiens NAMPA am Mittwoch in Jakarta zum Ausdruck. Auf der Website des Indonesian Industrieministeriums zitiert, sagte Putu Ardika, dass der Anstieg der öffentlichen Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln eines der Dinge sei, die der fleischverarbeitenden Industrie Chancen eröffnen. Den heimischen Markt für verarbeitete Fleischprodukte zu entwickeln. Laut Putu Ardika steht dies im Einklang mit dem Programm der Regierung, den landesweiten Konsum tierischer Proteine zu erhöhen, um die Stand- und Unterernährungsraten zu senken. Basierend auf dem OECD-FAO-Bericht beträgt der nationale Rindfleischverbrauch derzeit 2,25 Kilogramm pro Kopf und pro Jahr. während der Hühnerfleischverbrauch 8,37 Kilogramm pro Kopf pro Jahr beträgt. Basierend auf Daten von Mintel, einem Marketing-Intelligenz-Unternehmen mit Sitz in London, gilt das Wachstum der Fleischverarbeitungsindustrie in Indonesien jedoch als sehr schnell, sogar als das schnellste weltweit. Die fleischverarbeitende Industrie in Indonesien umfasst derzeit 64 Unternehmen mit einem Investitionswert von 3,45 Billionen Rupiah und Wert von 25.839 Menschenbetrieben. Die Exportleistung von verarbeiteten Fleischprodukten wird im Jahr 2023 einen deutlichen Anstieg erfahren und 80% im Vergleich zu 2019 erreichen. Der Exportwert im Jahr 2023 wird 3,5 Millionen US-Dollar erreichen, eine Steigerung gegenüber dem Wert von 2,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Putu erklärte, dass der Exportwert im Vergleich zu den wichtigsten verarbeitenden Fleischproduzenten der Welt immer noch gering sei. Dies zeige jedoch, dass das Exportpotenzial für verarbeitete Fleischprodukte recht hoch sei und ein deutliches Wachstum erfahre. Putu fuhr fort, dass die Leistung der Fleischverarbeitungsindustrie teilweise durch Veränderungen im Lebensstil einiger städtischer Gemeinden beeinflusst wurde, die eine schnellere und unmittelbarere Abwicklung forderten. Dies fördert den erhöhten Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln, einschließlich verarbeiteter Fleischprodukte. Er erklärte, dass das Wachstum der Rindfleisch- und Geflügelkonsumzahlen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2019 um 8,20% bzw. 12,03% zunehmen werde. Das Wachstum des indonesischen Rindfleischkonsums liegt in der ASEAN-Region an dritter Stelle nach Vietnam und Malaysia, während das Wachstum des indonesischen Geflügelfleisch an dritter Stelle nach Vietnam und den Philippinen liegt. Laut Putu wird die fleischverarbeitende Industrie in Zukunft mit immer komplexerer globalen Herausforderungen konfrontiert sein. Dazu gehören geopolitische Bedingungen aufgrund des noch nicht beendeten Krieges zwischen Russland, Ukraine und Israel, Palästina, ein Rückgang der Nahrungsmittel- und Energieversorgung auf dem Weltmarkt, hohe Inflation in mehreren entwickelten Ländern, ein Anstieg der Zinssätze und ein Rückgang des Rupiah-Wechselkurses. Putu glaubt jedoch, dass Indonesien diese Herausforderungen in Chancen verwandeln kann. Putu sagte, das indonesische Industrieministerium habe eine Reihe von Maßnahmen vorbereitet, um das Wachstum der nationalen Fleischverarbeitungsindustrie zu fördern. Dazu gehören die Befreiung von Einfuhrzöllen auf Maschinen für die industrielle Entwicklung und Steueranreize im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung sowie die Formulierung von Zollpolitiken durch Handelsinstrumente im Rahmen des Freihandelsabkommens FTA. Putu sagte auch, dass das Industrieministerium die Akteure der nationalen Fleischverarbeitungsindustrie auch gefördert habe, diese Branche weiterzuentwickeln, um die Existenz und Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche im globalen Wettbewerb zu stärken. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar, namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri, itu benar, memang benar.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir einen Strand in Tulungagung der Provinz Ossiava. Liebe Zuhörer, der Bezirk Tulungagung in Ossiava bietet eine Reihe interessanter Strände. Einer davon ist der Strand Gemah. Dieser Strand hat blaues, klares und sauberes Meerwasser. Der Standort befindet sich im Dorf Keboireng des Bezirks Tulungagung. Vom Stadtzentrum von Tulungagung aus müssen Sie 37 Kilometer oder etwa eine Stunde fahren, wenn die Verkehrsbedingungen gut sind. Die Eintrittskarte beträgt am Wochenende Rupiah pro Person, montags bis freitags Rupiah. Der Strand Gemah hat 2 Kilometer braunen Sand. Die Kombination aus Sand und blauem Meerwasser trägt zum Charme des Strandes bei. Der Strand ist außerdem von Pinien, großen Felsen und Korallenklippen umgeben. Der Strand hat nicht zu hohe Wellen und ist daher für diejenigen unter Ihnen, die an diesem Strand schwimmen möchten, sicher. Sie können die Strandatmosphäre auch genießen, indem Sie auf einer Matte sitzen, die Aussicht auf die Umgebung genießen und die frische Luft einatmen. Um die Schönheit der umliegenden Natur zu genießen, können Sie versuchen, ein ATV-Motorrad zu fahren. Zahlen Sie einfach 20.000 Rupiah und Sie können in 20 Minuten ein ATV-Motorrad mieten. Sie können auch ein Boot von Fischern mieten und dabei das klare Wasser von Gemah Strand genießen. Der Preis liegt bei etwa 10.000 Rupiah pro Person. Rund um den Strand erstrecken sich hoch aufragende Pinienwälder. Sie können Fotos mit einem Kiefernwald als Hintergrund machen. Vergessen Sie nicht, den wunderschönen Sonnenuntergang am Strand Gemah zu beobachten. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören.
Tak pernah ku rasakan.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesischen Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesischen Bildungs-, Kultur-, Forschungs- und Technologieministerium. Der heutige indonesische Unterricht hat Melihat Orang Utan. Melihat Orang Utan oder auf Deutsch Sehen Orang Utan zum Thema. Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Zuhörer, nun werden wir ein Gespräch in Indonesisch mit dem Titel Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah oder auf Deutsch Sei vorsichtig mit deinem Schritt zu hören. Das Gespräch ist zwischen Chris, einem australischen Vlogger, und Naomi, einer Reiseführerin im Nationalpark Tanjung Puting in der Provinz Zentral Kalimantan. Naomi erinnerte Chris daran, vorsichtig zu sein, wenn er die Orang-Utans füttern wollte. Bitte hören Sie das Gespräch gut zu.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Liebe Zuhörer, nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und Naomi zugehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischunterrichts Hati-hati melangkah oder auf Deutsch Sei vorsichtig mit deinem Schritt zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Hati-hati. Hati-hati auf Deutsch, sei vorsichtig. Melangkah. Melangkah auf Deutsch, betreten oder der Schritt. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah auf Deutsch, sei es vorsichtig mit dem Schritt. Melewati. Melewati auf Deutsch, passieren. Jembatan. Jembatan auf Deutsch, die Brücke. Kayu, kayu, auf Deutsch, das Holz. Licin, licin, auf Deutsch, rutschig. Sudah dekat, auf Deutsch, es ist schon nah. Sungai, sungai, auf Deutsch, der Fluss. Malam ini, auf Deutsch, heute Abend. Menginap, menginap, auf Deutsch übernachten. Kapal, kapal, auf Deutsch das Schiff. Liebe Zuhörer, im Gespräch hört man die Worte Hati-hati melangkah, hati-hati melangkah, auf Deutsch Sei vorsichtig mit deinem Schritt. In dieser Aussage gibt es das Wort Hati-hati. Hati-hati oder auf Deutsch Sei vorsichtig. Das Wort Hati-hati oder auf Deutsch Sei vorsichtig dient dazu, jemandem zu warnen, wachsam zu sein. Im Kontext des Gesprächs verwendete Naomi das Wort hati-hati, hati-hati oder auf Deutsch sei vorsichtig, um Chris daran zu erinnern, beim Gehen auf einer rutschigen Holzbrücke vorsichtig zu sein. Andere Beispiele. Hören wir uns weitere Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks hati-hati, hati-hati oder auf Deutsch sei vorsichtig an. Hati-hati di jalan, Chris. Hati-hati di jalan, Chris. Auf Deutsch, sei vorsichtig auf der Straße, Chris. Jalan sedang ramai, hati-hati. Jalan sedang ramai, hati-hati. Auf Deutsch, die Straße ist stark befahren. Seien Sie vorsichtig. Liebe Zuhörer, entlang des Sekonyer Flusses zur Orangutan Rehabilitationsstätte zu reisen, nutzen die Besucher normalerweise ein Klotokboot. Die Klotokboote sind typische Boote aus Holz. Der Name Klotok kommt vom Geräusch eines Bootsmotors, der ein Klotok-Klotok-Geräusch erzeugt. Klotokboote werden für Reisepakete verwendet, die durch den Tanjung Puting Nationalpark reisen. Derzeit sind viele Klotokboote mit verschiedenen Einrichtungen für Übernachtungen während der Reise ausgestattet. Liebe Zuhörer, bevor wir unseren heutigen Indonesischunterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch zwischen Chris und Naomi Kutsu. Damit können Sie den heutigen Indonesischunterricht besser und klarer verstehen.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit dem Titel Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah oder auf Deutsch sei vorsichtig mit deinem Schritt. Hoffentlich ist der heutige Unterricht für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Dibersihara Raci, willkommen zum Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal will ich ein weißes Lied mit dem Titel Pekanbaru Bandaraya Melayu Fuzi spielen. Dieses Lied wird von Zahra Lida und Mary Marcelina vorgetragen. Dieses von Budi Setiawan komponierte Lied erzählt von einer Stadt namens Pekanbaru, die die Hauptstadt der Provinz Rio ist. Im Text des Liedes wird die Stadt Pekanbaru als stolze Stadt, Zune Stadt und auch als Bandaraya bekannt beschrieben. Oftmals ist Bandaraya eine große und wichtige Stadt. Die Besucher hier ist Pekanbaru, Bandaraya Melayu von Zahra Lida und Mary Marcelina. Viel Spaß beim Zuhören!
sumpitan, pinang muda dan siri junjungan, bersatu dalam jambangan. Bangkitlah negeri, menjunjung tinggi marwah agar bertuah. Satu tekad, satukan semangat, membangun negeri dalam sebati, mohon pada Ilahi.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.